Der Sender ist im Eimer, fürchte ich.
Wie ist das möglich?
Apparate von Menschen für Menschen gemacht, Robin. Niemand ist unfehlbar. Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Dieser Sender ist offiziell im Eimer. Aber wir sagen trotzdem Hallo. Ich sag das hier, weil ich irgendwie so einen sehr irritierenden Wackler auf meinen Kopfhörern habe. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Aber das wird schon. Wir grüßen euch hier zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und wo ihr uns sonst überall so hören könnt. Und dazu begrüße ich die Aki. Hi.
Hallihallo.
Den Flo, servus.
Hallo.
Den Robert, tach.
Hallo.
Und die Jasmin, hallo.
Hey, hi.
Und der Lars schubst die Regler wieder. Und jetzt gibt's auch wieder gute Musik.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, wow, oh, ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Ja, und unser erster Filmstart der Woche ist dann auch gleichzeitig unser Horrorfilm der Woche. Man hat es schon gehört an der Musik hier. Es handelt sich um Evil Dead Burns. Jawohl.
Nur Burn.
Burn? Burn?
Ja, Burn.
Ich hatte das S
hinzugedichtet. Ja, genau, weil das grammatikalisch richtig ist, aber wer weiß, was das übersetzt.
Vielleicht haben sie sich gedacht, irgendwie, das hätte so viele Simpsons-Referenzen oder so. Evil Dead Burns.
Burns.
Burns. Hab ich da gerade Burns gehört?
Ja, ein neuer Eintrag in der Evil Dead-Reihe. Ja, und da sind wir natürlich am Start hier. Robert, Flo, Aki.
Ja.
Ne?
No. Da geht's zur Sache.
Ja, da will man auf jeden Fall, wenn man ins Kino geht, ging komisch, aber man hofft auf neue Gewaltspitzen, die man noch nicht so gesehen hat. Und die trotzdem ästhetisch so eingebaut sind, dass man es verträgt. Weil nur Gewalt, das gibt es auch in gewissen Filmen, und wo es dann einfach nur eklig und drüber ist. Es ist auch eklig hier.
Naja.
Aber es ist immer interessant, wie ist es denn kreativ eingearbeitet. Und scheinbar ist jetzt auch das neue Konzept generell, weil es folgt demnächst ein neuer Evil Dead irgendwann in 1-2 Jahren, wenn wir beginnen jetzt mit Fede Alvarez, mit dem ersten Remake oder Fortsetzung von 2013, dass sozusagen Raimi sozusagen das Konzept eher ist, ich nehme Regisseure, denen ich das irgendwie zutraue, die aber auch nicht, sagen wir mal, noch nicht sehr viel gemacht haben, manche nur einen Film oder so. Fede Alvarez war ja tatsächlich sein Debüt und gucken aber trotzdem den Leuten über die Schulter, dass es eben so ist wie in unserem Rahmen, wie wir das haben. Wir geben es nicht komplett raus als Produzenten, auch Bruce Campbell ist halt als Produzent mit an Bord und immer der Rob Tappert. Ja, und es ist meist bei den Neuen seit Rise eben nicht so eine Continuity, dass die Figuren, die Handlung fortgesetzt werden, weil das immer so vielleicht in einzelnen abgetrennten Spaces, die ein bisschen irgendwie verknüpft sind. So, das erstmal so ein bisschen zur Erklärung, wie alles das Evil Dead Universe jetzt so ein bisschen aufgebaut ist. Und ja, und wir haben jetzt den, gab es den Rise und jetzt gibt es den Burn und Flo war auch mit im Kino und da haben wir den, und Archiv, du hast dann
auch gesehen. Ich habe mit Tina geguckt, grüße ihn raus.
Genau, und was habt ihr erwartet und was habt ihr bekommen?
Ich habe mich erstmal gefreut über Sebastian Vanicek, weil ich den Spiders oder Vermin, wie er hieß, ganz gerne mochte.
Ja, der war super.
Und der konnte auch... Der hat einem ein schön ekliges Gefühl über die Haut gejagt, der Film. Und dann war ich natürlich auch so, das passt natürlich irgendwie auch zu Evil Dead, dass das potenziell da jemand ist, der das schafft, einem doch auch einen Schauer drüber zu jagen, einfach nur durch das, was er irgendwie teilweise zeigt. Und genau, ich würde behaupten, das habe ich auch bekommen.
Ja.
So, das ist schon das. Zur Handlung, ich würde einmal kurz abreißen.
Reißen wir ab.
Wie diverse andere Teile im Film abgerissen werden. Der Film setzt kurz nach dem Ende oder dem Anfang von Rise an, weil bei Rise hatten wir so eine Szene, die am Anfang und am Ende war als Einrahmung. Und wir sind wieder an diesem See, an dem das war, und da sind Leute, die irgendwie angeln oder so und whatever, und dann kommt eben...
Die angeln halt am falschen See.
Genau, die angeln am falschen See, da kommt die gute Frau, die auch eben den Title Drop, den letzten bei Evil Dead Rise schon so schön gemacht hat, als sie über den See geschwebt ist. Diesmal ist sie schon ein bisschen, vergammelter, sag ich mal. Macht sich dann eben da zu schaffen und kommt dann aus dem See raus und die Deadites versuchen, an eine Familie zu kommen, denn wir kriegen noch mit, dass es da irgendwie, da sitzt einer auf dem Dachboden und man hört so ein Voice-Over, der hört sich auch wieder Tonaufnahmen an und man kriegt eben mit, dass da eine Geheimorganisation war, die versucht hat, diese drei Necronomicon-Bücher, die es gibt in der Lore, irgendwie zu verschließen und versuchen, dass diese ganzen Dämonen nicht auf die Erde kommen und es gibt eine Waffe gegen sie und wenn man diese Waffe irgendwie entsiegelt aus ihrem Versteck, dann kommen die Deadites wieder und versuchen eben alles zu tun, um an diese Waffe zu kommen, weil wenn sie die haben, dann gibt es nichts mehr, was gegen sie hilft. Und das ist jetzt in dieser Familie, mit der wir es hier zu tun haben, die haben irgendwo diesen komischen Dolch, dieses Messerchen, und da wollen die rankommen.
Genau, weil der Großvater eben.
Weil der Opa war da im Geheimbund von den alten weißen Männern. Heißt ja auch wirklich so.
Das ist so gut.
So, und das passiert eben dann darüber, dass sie dann irgendwie versuchen, zu dieser Familie zu kommen. Da ist dann auch noch der Fall, dass eben der ältere Sohn aus der aktuellen Familie irgendwie gerade Stress mit seiner Frau hat. Es gibt so einen schönen Umschnitt von irgendwie harter Gewalt zu, hier ist ein wackelnder großer Arsch in der Kamera. Das ist ein fantastischer Umschnitt auch.
Schnitttechnisch auch sehr gute Sachen wieder von irgendwelchen Fleisch zu irgendwelchen Spießen und so weiter.
Genau. Und der stirbt am Anfang des Films und dann geht es eben darum, dass sich die Familie und seine Witwe zusammenfindet für die Beerdigung und dann eben im Sommerhaus sind. Und von da geht es dann los. Nimmt sich auch ein bisschen Zeit am Anfang. Ja, das ist dann das. Und dann geht eben Evil Dead Eskalationsspirale los, würde ich sagen.
Das ist das dunkelste Sommerhaus aller Zeiten. Mit so wenig Grün wie möglich. Du sagst, er nimmt sich ein bisschen Zeit. Ich hatte ja gerade gestern einfach nochmal den Fede Alvarez 2013er geschaut. Und da nimmt er sich tatsächlich sogar noch mehr Zeit. Hier ging es sogar schneller zur Sache, habe ich jetzt gerade direkt festgestellt. Und bei Fede Alvarez hat man zum Beispiel das Thema Drogenentzug, also grob wegen der dahin. Und hier haben wir bei Rice, was ist eigentlich da so das Thema? Ist ja auch Familie.
Häusliche Gewalt.
Bei Rice?
Ach, bei Rice.
Rice, genau. Nee. Ja, Rice. Und jetzt haben wir hier haben wir toxische Familie so ein bisschen als Oberthema, so was wirklich also auch sich durchschwebt. Ich habe nochmal gelesen bei 2013er Evil Dead, haben viele gesagt, mit dem Entzugs- und Drogensachen hätte man natürlich mit viel mehr arbeiten können, was ich natürlich zugeben muss. Aber hier ist dieses toxische Familie und so, zieht sich richtig durch den ganzen Film, wie mit den Sätzen, ich bin nichts ohne meine Familie. Und was man aufgibt für die Familie und ob das gut ist oder schlecht ist. Ne? Da gibt es auch dieser Satz, wie sie sagt, du sagst das, als wäre das was Schlechtes. Ne? Sich für die Familie aufzugeben, wo sie sagt, schade, dass du dein Hobby aufgegeben hast. So, und das ist wirklich, zieht sich so richtig durch den ganzen Film. Und man bekommt dann immer so mit Flashbacks mit, wie dieser Freund war. Und man bekommt auch mit, man merkt auch, der Vater, vielleicht kommt es auch alles ein bisschen von ihm, der ist auch der Saubermann, sagen wir mal so. Ja, und die werden Stück für Stück, kann man sagen, irgendwie infiziert sein durch die Deadites und die wollen natürlich das haben, wollen das Haus und dann geht es richtig zur Sache.
Kann man so sagen.
Ja, es gibt tolle Kamerafahrten wieder, es gibt eine sehr, sehr coole kleinere Plansequenz, die leider auch schon im ersten, also wer zum Glück keinen Trailer oder Teaser gesehen hat, die wurde im ersten schon gezeigt, weil die eigentlich schon cool ist, weil das im Ganzen ist und wenn man die zum ersten Mal im Kino sieht, wäre das irgendwie cooler, als wenn man es vorher schon gesehen hätte.
Ja, ging mir auch so und ich habe das irgendwie auch anders wahrgenommen, dass da viel mehr Leute sind, aber es waren ja dann doch nicht so viele Leute, weil bei dieser Sequenz dabei sind. Ja.
Genau, weil mehrere zweimal vorbeikommen und oder fliegen. Ja, also auf jeden Fall kameratechnisch und visuell und auch die Musik, die Score zieht auch gut rein, ne, mit diesen, das haben wir ja gehört. Soll auch einiges sehen für das Heimkino zensiert worden, also für das Kino, für das R-Rating. Und es kann sein, dass dann ein längerer Cut eventuell kommt. Werden wir sehen. Aber der war schon deftig.
Ja.
Das war schon, also ich finde, man spürt schon so ein bisschen, dass da der Franzose dabei war, der so ein bisschen gesagt hat, wir nehmen hier Evil Dead, wir packen so eine gewisse Portion French Extremity mit rein, was da auch wieder mit Leuten eben mit den Körpern angestellt wird, was da mit Alltagsgegenständen benutzt wird gegen alle möglichen, ich würde jetzt nicht nur sagen Menschen, sondern allgemein Lebewesen, denn das wäre dann die Content Warning an diesem Film ist, wer Probleme hat mit Gewalt gegen Tiere, schwieriges Thema. Und ich würde auch sagen, passt auf, wenn ihr bis zum Ende sitzen bleibt, dann habt ihr vielleicht auch noch ein Problem mit Gewalt und Kinder. Ich weiß nicht, Aki, bist du bis zum Ende sitzen geblieben?
Ja,
und
hast sicher, wenn ich sehr gut. Ich bleib immer bis Ende sitzen.
Denn es gibt 2 Post-Credit-Scenes bei diesem Film.
Darauf
die lohnen sich auch. Ja, das wäre das.
Weil du angesprochen hast, das Französische, dass eben auch die Hauptdarstellerin französischen Background hat. Der eine, der die Musik hört, die französische Rapmusik da, die ziemlich coole Szene, während er den Sarg da fertig macht, was sehr schräg ist, weil es so richtig düster und dann haut er sich die Dinger in die Ohren und hat diese krasse Musik und macht da seine Moves. Der Film hat eben auch so ein bisschen. Das ist tatsächlich dann auch an diesen Stellen ganz groß auflockernd. Ne? Das ist, wo ich jetzt den letzten Evil Dead, der 2013 sehr ernst durchzieht. Rise hat ein bisschen Fun am Ende und die versuchen das jetzt nicht mehr so bierernst so durchzuziehen wie der 2013er.
Ja,
aber nicht mit Gags und so, aber es ist.
Ich finde es aber wieder ernster als den letzten. Ich hatte das Gefühl, dass der letzte, da habe ich glaube ich mehr gelacht im Kino. Ich habe aber auch mitbekommen, dass viele Leute, also es gibt hier so eine Oma, die auch so ein bisschen dement ist. Und ich habe auch mitbekommen, dass das wohl viele Leute sehr lustig fanden. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also mir ging, ich fand das gar nicht lustig.
So die demente Oma. Es war dann zu viel, ne?
Aber
ich verstehe, ich verstehe, dass die gut als so, ne?
Ja,
so,
und halt, also die. Es gibt eine Beerdigungsszene, wo ich verstehe, dass man da auch drüber lachen kann, wobei ich das alles eher sehr unangenehm fand. Also das war für mich jetzt nicht, dass ich gelacht habe dabei, sondern es hat so, ich glaube, wenn man Fremdschamhumor lustig findet, dann kann man da auch lachen, aber ansonsten ist es einfach nur sehr unangenehm.
Der gesamte Film war, was so das Familiäre und das Zwischenmenschliche angeht, komplett unangenehm. Also das war schon, das fand ich eigentlich das Schlimmste
an dem Film. Da hat man auch, finde ich, sehr gut mit der Hauptfigur nachgefühlt, die auch die ganze Zeit so war, so, boah, ich habe gar keinen Bock hier zu sein, ich will einfach wieder weg.
Genau. Der Film wäre schon unangenehm ohne das ganze Evil Dead Thema.
Genau.
Wäre das alles ein richtig unangenehmes Drama, was mit unangenehmen Leuten und so weiter. Also schon so. Und jetzt packen wir da nochmal oben drauf mit Besessenheit und Leute werden ganz brutal irgendwie verletzt und so weiter. Also für zarte Mägen ist hier gar nichts. Das kann man, aber ich hoffe, dass die Leute, die eben da reingehen, das wissen, dass da was deftig auf sie zukommt und dass sie sich für sich da ihren Raum schaffen, wenn die sagen, nee, das gucke ich mir dann halt nicht an.
Ja. Aber sie soll immer noch Evil Dead.
Genau,
Evil
also
Dead macht keine Gefangenen.
Das muss man von vornherein wissen. Wenn einem das irgendwie in irgendeiner Form schon mal eklig vorkam, dann guckt man sich das halt nicht an. Also da wird auch wirklich nichts ausgelassen, hatte ich so das Gefühl. Mich lässt sowas generell kalt, da habe ich eher Angst vor gelben Räumen. Aber, aber das war so, okay, ja, also es war am Ende, für mich war es, okay, eine Handlung, ja, wieso kommen die Leute da zusammen, okay, muss man uns mal was ausdenken, aber jetzt wird es brutal. Und dann irgendwie dachte ich so, okay, die haben aber auch jetzt wirklich jede Idee, die sie so sich mal ausgedacht haben, da reingebaut. Also jeder, der mit Prosthetik und dem ganzen Kram zu tun hat, Maske, tralala, der durfte sich da verewigen und konnte da irgendwie mal was machen. Und es ging gegen Ende, ne, da dachte ich so, okay, das ist jetzt das Ende. Ah, nee, ist doch nicht das Ende. Ah, jetzt ist das Ende. Das ist auch noch nicht das Ende. Also nach hinten raus, wenn das dann so, ihr kriegt das ja mit, wenn das Ende ist, dann hört es irgendwie noch immer nicht auf. Und dann dachte ich so,
Er hätte eigentlich ein sehr schönes Abschlussbild, der Film.
Ja, ja.
Und dann läuft auf einmal nochmal jemand rein ins Bild. Und dann geht es halt nochmal 10 Minuten oder sowas. Das sehe ich auch. Da hätte man vielleicht das noch ein bisschen geraffter machen können.
Weil ich eben den Eindruck hatte, jeder wollte nochmal, wir können jetzt noch das mit dem Fuß machen. Ah, nee, lass noch das mit der Hand machen. Und dann passiert das alles so durcheinander. Und dann denkst du so.
Das mit dem Kopf machen und das mit dem Arm.
Genau. Ja. Das kommt dann alles noch mit rein. Und ich habe noch eine Idee. Und das fand ich dann ein bisschen too much. Also, das hätte man sich dann vielleicht für Evil Dead.
Der nächste heißt Ruff.
Ruff.
Ja, schauen wir mal, was da dann passiert.
Also ich kann noch sagen, ich habe kurz vorher mit Flo noch Obsession nachgeholt.
Nein, den muss
und da habe ich sehr, sehr stark geatmet und gelitten und erschrocken. Und da ist mir alles noch näher gegangen, weil es eben sehr im mehr realistischen Setting war. Also nicht viel mit Besessenen so, wo eben...
Da gab es keine Zombies oder so.
Genau, und da ist das eben, sind so krasse Sachen, wirken dann noch krasser, wenn man eigentlich... Weil da gab es Sachen, die habe ich einfach null erwartet. So. Und bei Evil Dead weiß ich, da kann eben was Krasses kommen.
Genau.
Und das ist meist das, aber... Ja, genau.
Stimmt,
also
es gab
wir
nicht
waren,
so wirklich Schockmomente. Also das ist jetzt, weißt du, da ist ein... da ist so eine Lücke in der Tür. Ja, was passiert als nächstes? Klar, guck mich ein Auge an.
Achso,
also
du meinst so Jumpscares oder
Jumpscares, fand ich jetzt... null.
Ja. Aber ich fand gut, die Gewalt, nicht so viel die Gewalt, ist. Der die war ja schon als Schockmoment auch ja. viel inszeniert. Also, ja, ne, wenn ich hier so.
Kopfstütze, sage ich.
So die Kopfstütze oder.
Also, fand ich, die guten Sachen wurden schon
die in die Spülmaschine.
Ja.
Die guten Sachen wurden eigentlich. Schade, weil es wird so ein Film, wo die viel gute Sachen im Trailer gezeigt haben. Und wir haben jemanden getroffen, den wir bei Filmriss sehen, beim Quiz. Grüße an die Hörer, die immer schön zum Quiz gehen. Und er hat sich keinen Thriller nix angesehen und der war, ist natürlich viel schöner, dann, wenn man dann so unbedacht reingeht. Also, wir waren alle gut unterhalten eigentlich. Für überdette Freunde und Horrorfreunde auf jeden Fall.
Ja, also nochmal die Warnung, ne? Also es geht. Kommt sehr viel häusliche Gewalt drin vor. Mhm. Ne? Das ist so ein Triggerpunkt. Und eben die Sache mit dem Hund, das ist für mich der gröbste Minuspunkt generell bei Filmen. Warum Tiere? Lasst das weg, Leute. Lasst das weg. Wer das hören muss, lasst das weg. Ihr kriegt das mit, wenn so die Szene vielleicht gleich kommt. Wenn euch das zu viel ist, dann schaut da mal weg und dann ist auch schnell wieder vorbei.
Naja, kommt dann noch zweimal.
Naja, aber dann ist es ein.
Ja, aber bevor man wegschaut, ne, da kommt dann schon der nächste. 7. April, ja schon, tatsächlich. Evil Dead Wrath, Teil 7.
Wrath, also mit Doppel-W.
Wrath. Wrath. Whatever. Der soll dann ein Prequel sein. Sind wir mal gespannt, ob es ein Prequel bleibt oder doch irgendwie wieder eine Fortsetzung wird, weil. Sag mal so, wie gesagt, wenn ihr bis zum Ende sitzen bleibt, dann kriegt ihr mit, dass es sich andeutet, dass es da trotzdem auch noch in Fortsetzungsterritorium weitergeht und nicht nur bei Prequels bleibt, die in den 70ern spielen sollen.
Und die machen schöne Konnektivität. Ja. Halt ein bisschen ja, so. Das, aber dass man auch die Filme sehen kann, wenn man also jetzt keinen gesehen hat und sagt, ich will den jetzt sehen, geht auch.
Geht auch.
Weil die Leute sind jetzt alle frisch, die Protagonisten sozusagen.
Das genau. Evil also. Dead Cinematic Universe geht genau. weiter. Nächstes Jahr dann mit dem 7. Teil jetzt erstmal Evil Dead Burn im Kino, natürlich im Cinemax, im Prisma, im UCI, im Cineplex, im CineStar und im Regina Palast ab dieser Woche. Englische Versionen findet ihr leider kaum bis gar nicht, aber ihr könnt die zumindest ab jetzt sehen. Aber ist der Französisch im Original? Nein, ne?
Nee, nee, das. Also es wird einmal im Film auch Französisch gesprochen, da gibt es dann Untertitel natürlich. Mhm. Aber es ist schon eine Hollywood-Produktion. Aber ich finde, man merkt einfach, dass der Franzose gesagt hat, hier, ich packe eine französische Hauptfigur rein, ich packe französische Musik rein. Mhm. So der hat schon einen guten Franzosen-Vibe auch tatsächlich, was so ich aber sehr gut finde.
So wie der Franzosen-Vibe bei Alien Resurrection, ne?
Der ist vielleicht nicht so gut.
Ja, und apropos Franzosen-Vibe und französische Musik. Hier sind die beiden zum einen, die den Soundtrack gemacht haben, nämlich Double Danger, gemeinsam mit Chilla. Viel Spaß dabei. Soundtrack zu Evil Dead.
Ich will nicht indiskret sein, aber ihr habt nicht ganz zufällig 6 Finger an eurer rechten Hand? Beginnt ihr eure Gespräche immer so?
Jo, wir beginnen unsere Gespräche hier anders und zwar mit einem Hallo, Alex, grüß dich.
Hallo.
Hi.
5 Finger an der Hand.
Sagst du 6 Finger an deiner Hand?
5 Finger an jeder Hand, keine Sorge.
Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Wir haben was gemeinsam. Es hat mich total gefreut, das zu erfahren. Und ich hatte es wahrscheinlich schon gewusst, aber schon wieder vergessen. Nämlich die Tatsache, dass wir Ivo lieben.
Ja, das war, als wir uns kennengelernt haben auch. Da habe ich angefangen, für dich zu arbeiten, sozusagen. habe ich dir das schon mitgeteilt. Aber passt, ist 2 Jahre her jetzt.
Ja, ne? Ja, so 2 Jahre müsste, 2, 3 sogar, glaube ich, ne? 23, ich glaube 23 war es. Hm. Schon wieder, die Zeit geht ins Land, genau. Hast du eigentlich den ersten Film von Eva Tropisch mal gesehen, Alles ist gut?
Nee, jetzt ist mir wieder eingefallen, dass ich mir den wahrscheinlich auch mal anschauen sollte, aber nein, den habe ich leider nicht
gesehen. Und dann haben wir noch was gemeinsam. Ich habe den auch noch nicht gesehen und mir auch wieder gedacht, stimmt, den müsstest du ja eigentlich auch mal anschauen. Aber wir haben auf jeden Fall den neuen Film von Eva Trobisch uns angeschaut, eben auch mit der Erwartung und der durchaus auch Vorfreude aus Ivo, einem wirklich außergewöhnlichen Film, der eine Frau begleitet, die Sterbebegleitung macht, und ja, auch eine Freundin in den Tod begleitet und darüber hinaus alleinerziehende Mutter ist und irgendwie klarkommen muss. Also ein ganz wundervoller Film, der sich durch so eine bemerkenswerte Beiläufigkeit halt irgendwie ausgezeichnet hat. Und das macht jetzt auch und schafft jetzt auch wie ein neuer Film etwas ganz Besonderes, der wirklich, ja, fast schon schwierig ist eigentlich inhaltlich zusammenzufassen, weil einfach so viel passiert. Es passiert einfach, möchte man sagen.
Ja, genau. Versuchen wir es vielleicht erstmal. Also die Hauptdarstellerin sozusagen, das hast du auch so gesagt, das steht auch überall so, ist die 17, also die Hauptfigur ist die 17-jährige Lea, gespielt von, das weißt du, weil du hast mit ihr gesprochen.
Frieda Hornemann, Leipziger Schauspielerin, mittlerweile, glaube ich, 19, aber auf jeden Fall hier in Leipzig am Theater der Jungen Welt gelernt und sie hat hier ihre erste Hauptrolle.
Ja, genau, aber das ist gar nichts, es ist ein Ensemble-Film, ne? Ja. Also auch ihre Eltern, Matze, gespielt von Max Riemelt, was ich auch irgendwie lustig fand. Ich weiß gar nicht, was der in den letzten Jahren so gemacht hat, aber so 2000er, 2010er war der so am Start. Jetzt wieder in einer ernsten Rolle. Genau. Und die Mutter sind, also die Eltern sind getrennt. Es gibt ein bisschen Stress mit ihrer besten Freundin. Ihre Tante ist ein bisschen komisch und versucht ein Kunstprojekt auf die Beine zu stellen, beziehungsweise ein historisches Ausstellungsprojekt vorzustellen, vorzubereiten.
Ja, sie versucht das Stadtschloss in Greiz quasi zu revitalisieren und daraus ja quasi ein Museum zu machen. Ne?
Ja, genau, leichter ausgedrückt, ein Museum aus dem Stadtschloss zu machen. In Greiz, da spielt das auch zu größten Teilen in Thüringen. Genau, wer kommt noch vor? Der Cousin, ne, das ist der Sohn von, und die Großeltern sind auch noch, also es ist die ganze Familienbande ist am Start und kriegt auch viel Screentime. Das Besondere, das dem den Titel gibt vielleicht, ist, dass Lea als einzige in der Familie musikalisch sehr talentiert ist, wie sie alle sagen, sonst, sie wissen gar nicht, wo das herkommt, und ist bei einer Castingshow ähnlich wie wie heißt das?
Keine
Voice
Ahnung.
Of Germany.
Ja, irgend sowas. Ja,
ne, mit so, ja, da ist sie jedenfalls dann in der Fernsehrunde ihr großer Auftritt, führt aber auch wieder zu Streit und viel führt zu Streit und ja, du sagst viele Themen, klar, wenn man so an Ivo zurückdenkt auch, aber da hatten wir diese eine Figur und hier muss ich sagen, mit den vielen Figuren, da hat es mich ein bisschen verloren. Mir hat ein bisschen der Fokus gefehlt. Klar, viel dabei, viel auch also super gespielt. Alle durch die Bank weg, finde ich. Aber mit 2 Stunden Laufzeit. Und dann ist da irgendwie der Pferdehof. Und dann sind sie wieder in der Stadt. Und irgendwie hat sich für mich da der Fokus verloren.
Das ist total spannend, weil ich das gar nicht fand. Also diese vielen Themen, die da durchaus auch drin sind, so und die verschiedenen Figuren werden, finde ich, hast du ja auch schon gesagt, eigentlich relativ gleichberechtigt behandelt. Ne? Also wir haben halt eben die einzelnen Figuren, wir haben aber auch immer wieder, natürlich, weil es eben halt eben eine Familie ist, eine Interaktion der Figuren untereinander und wie die halt alle irgendwie in Beziehung zueinander stehen und dass die Mutter von Lea beispielsweise ja das ablehnt und sie da gar nicht hingelassen würde zu dem Casting, der Vater das unterstützt und da schon mit ihr zu den Vorentscheidungen gegangen ist. Diesen neuen Partner von der Mutter auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt eben, ja, der Ex, ne, also Max Riemelt, der versucht halt irgendwie so seinen Platz da auch zu finden und dieser Schlagabtausch zwischen den beiden, ganz großartig finde ich, diese Verletzungen, die da ausgesprochen werden, so fast beiläufig. Dann die Großeltern, die halt eben in dieser Situation sind, dass sie ja, dass ihr Hof vor der Pleite steht, die Pension, die sie dort haben, da irgendwie keiner hin will und dann ist halt irgendwie die AfD im Endeffekt halt, also eine rechtspopulistische Partei, die hier nicht mit Namen genannt wird, die dort halt eben ihre Tagung abhalten will, was wiederum natürlich der Cousin von Lea überhaupt nicht gut findet, der so ein bisschen aufmüpfige Typ ist. Also es sind ganz viele verschiedene einzelne Geschichten, die ineinander greifen, die ein Gesamtes ergeben und über dieses Gesamte finde ich halt total viel erzählen. Zum einen viel erzählen über familiäre Dynamiken, zum anderen aber auch ganz viel erzählen über den Osten, finde ich. Also, weil das halt einfach 3 Generationen eben aus der Region sind, ne, die halt unterschiedlich damit umgehen. Und ganz toll fand ich halt so, eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film ist halt wirklich, wenn die Tochter, du hast es ja schon gesagt, ne, da eben durch dieses Stadtschloss spaziert, gemeinsam mit den mit diesem Fördergremium, was das Ganze dann finanzieren soll, und denen halt zeigt, wie viel Tolles da entsteht, und dann werden da auch die Schüler dazu gebracht, halt dann da was zu singen halt, und es geht ganz viel eben auch um die Arbeit, die dort stattgefunden hat eben, und um die Arbeiterinnen. Und dann hast du halt eben im Schlepptau die Mutter, die Großmutter, also die Mutter der Frau, die dort, die Namen sind natürlich, wäre natürlich ganz gut, Namen zu haben, aber helft euch wahrscheinlich auch nicht wirklich großartig weiter, die halt eben dort gearbeitet hat und das alles kennt und jetzt eben ihr Leben als Museum ausgestellt sieht und da natürlich irgendwo nicht mit umgehen kann und klarkommen kann, und während sie halt irgendwie um das Überleben ihres Hofes kämpft, da halt eben Millionen reingepumpt werden, um halt eben dieses Museum zu machen, um halt eine Zeit zu veranschaulichen, die für sie, wo sie halt froh ist, dass sie eigentlich hinter ihr liegt. Also sehr spannendes Minenfeld, finde ich auch, was da behandelt wird, und dadurch halt wirklich auch ein Film über den Osten, den es in der Form halt einfach noch nicht gab.
Ja, genau, aber es steckt natürlich einfach super viel drin. Man muss sich darauf einlassen. Ich habe Rezensionen bei Letterboxd gesehen, da kann man sich natürlich nicht drauf verlassen. Aber wenn du in der Sneak davon überrascht wirst, so, dann ist der Film nichts für dich. Ne? Mhm. Also man muss sich schon konzentrieren, weil du hast ihn zweimal schon sogar gesehen.
Ja, ne? Genau, richtig. Der lief jetzt beim Nice Film Festival als Eröffnungsfilm, und da hatte ich auch die Möglichkeit, dann im Anschluss das Filmgespräch zu moderieren mit den drei Generationen tatsächlich. Der Großvater war da, Max Riemelt war da als der Vater und die Tochter Frieda Hornemann.
Ja, und selbst da, also klar, ist dann auch schon eine Weile her, aber selbst da kommt man mit den Namen schon irgendwie durcheinander. Was ich aber schon besonders fand bei dem Film war, dir wird das nicht so, und das macht ihn eben vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber es wird dir eben nicht so auf dem Silbertablett serviert. Ne? Du wirst da reingeschmissen, richtig, und du musst dir erstmal diese ganzen Familienkonstellationen und warum gehen die so miteinander um, muss man sich erarbeiten irgendwie, ne, durch die auch ja recht kurzen Ausschnitte irgendwie immer, ne? Dann sind sie mal irgendwie zum Abend bei den Großeltern und so, und dann sind sie wieder in der Stadt und bei den Castings und so. Dann gibt's auch plötzliche Schnitte. Also ja, vielleicht war ich auch, der Film fordert einem auch was ab, und vielleicht in einer anderen Stimmung und mit einer aufmerksameren Sichtweise hätte ich auch mehr draus gezogen, weil so viel wie du draus gezogen hast, kann ich gar nicht widersprechen. Kann man mit Sicherheit. Toll gespielt, sieht auch super aus. Deshalb, wenn ihr aufmerksam seid und wenn ihr da ein Familiendrama, ein Familienstück, ein Ensemblefilm, vielleicht nehmt euch ein kleines Notizbuch mit und dann habt ihr Spaß mit dem Film.
Oder zweimal gucken. Kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall. Schau dir nochmal an. Jetzt weißt du ja über die Familienkonstellation Bescheid und schaust vielleicht auch mit einem anderen Blick da drauf. Also Eva Trobisch wollte immer einen Ensemble-Film machen, das hat sie jetzt getan, auf jeden Fall, und wirklich einen Film, der keine oder kaum eine Figur, wir haben es ja schon gesagt, Lea, ein bisschen so die Perspektive des Ganzen in den Mittelpunkt steht, wobei sie ja diejenige ist, die eigentlich am passivsten ist in dem Ganzen, nämlich eigentlich mehr oder weniger aufnimmt und zuguckt. Das war auch schon Konzept hier in jedem Fall. Und ein tolles Ensemble in einer Geschichte, die wirklich sehr, 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 sehr viele Ebenen auch hat, hier beiwohnen könnt. Also ich war sehr angetan, muss ich sagen, hatte auch was anderes erwartet, aber ich meine, was soll man da erwarten? Ich meine, Ivo war wirklich ziemlich außergewöhnlich, lief ja in der Sektion Encounters auf der Berlinale, etwas ganz Besonderes dann jetzt im Wettbewerb, und hat mich gefreut auf jeden Fall für Eva Trobisch, dass sie dann jetzt auch auf der großen Leinwand zu sehen war dort und ab jetzt auch im Kino.
Ja, ich hoffe auch auf weitere Filme und werde mich bestimmt wieder darauf einlassen.
Ja, sie war jetzt am Freitag in Leipzig, da gab es die Premiere hier, und jetzt kommt der Film also offiziell in die Kinos. Etwas ganz Besonderes könnt ihr ab dieser Woche sehen. Home Stories übrigens ist der internationale Titel, und der gefiel ihr fast besser. Also, ja.
Ja, gibt auch Sinn, ja.
Ja. Von Eva Trobisch jetzt zu sehen im Passage-Kino und in der Schauburg ebenfalls und auch im Push-Kino in Halle. Vielen Dank, Alex. Bis zum nächsten Mal.
Nächste Woche.
Ciao. Mach's gut. Ciao. So, und dann kommen wir zu einem weiteren Filmrisser, der sich hier eingefunden hat. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, lieber Oliver.
Ja, hallo.
Grüß dich, hi. Ich muss jetzt hier mal gerade ganz kurz durchgreifen und mir was an den Start bringen hier. Denn ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren so verschiedene Animationsfilme von Disney gehabt, große Animationsfilme von Disney gehabt, die in einer Realfassung ja, in die Kinos kamen. Wir erinnern uns da natürlich ganz besonders an die König der Löwen-Filme. Da habe ich jetzt letztlich nochmal gesehen, Barry Jenkins, einer meiner Lieblingsregisseure, der Moonlight gemacht hat, der Beale Street gemacht hat, ja. Der hat ja den letzten König der Löwen inszeniert, diesen Mufasa.
Echt? Achso, nee, das wusste ich gar nicht. Aber also ich habe ihn gesehen, aber...
Ja, ja, da hat er sich dann, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen für einkaufen lassen, glaube ich.
Ja, definitiv.
Hat so ein bisschen das Gefühl. Definitiv nicht seine Art von Film gewesen. Ja, und dann ist halt jetzt hier wieder, ist an der Zeit. Wir haben wieder Sommer. Man muss ja auch sagen, ne, also Lilo und Stitch war halt einfach mal einer der erfolgreichsten Filme des Jahres.
Ach, das wusste ich gar nicht, aber ja. Also ich war auch von Lilo und Stitch richtig positiv überrascht. Also ich war nicht mal ein großer Fan vom Original, aber jetzt fand ich das
aber Fans vom Original sind wiederum halt sehr enttäuscht gewesen, wie Heiner beispielsweise. Die waren nicht so angetan. Und jetzt haben sie es wieder getan. Viele fragen sich immer, warum tun sie es überhaupt? Aber jetzt haben sie es wieder getan und ja, dann haben wir uns gedacht, als wir den Trailer gesehen haben, ja, Vaiana kommt jetzt in die Kinos, okay, gut, in Ordnung, aber dann kommt halt einfach dieser Soundtrack und es ist halt einfach immer wieder,
oh ja, oh,
es ist ein so derber Ohrwurm.
Gänsehaut, hat hier noch jemand Gänsehaut?
Geht gar nicht, ne, also das geht gar nicht, das ist so, oh, genau, das Original jetzt hier quasi, und jetzt also nochmal.
Ja, genau. Vaiana kehrt zurück.
Ja. Nicht Vaiana Teil 2 hatten wir auch zwischenzeitlich.
Ja, genau, ja, ne? Stimmt. Ja.
Sondern halt tatsächlich einfach das Gleiche vom ersten nochmal in real.
Ja, genau. Also quasi jetzt 10 Jahre später. Ich glaube, das ist auch die kürzeste Spanne, in der jemals so ein vom Zeichentrickfilm zum Live-Action, also Animationsfilm zum Live-Action-Remake gekommen ist. Und ja, und wie du schon sagst, wir haben das Gleiche nochmal, das trifft es ziemlich gut, weil in diesem Fall ist es wirklich zu, ja, ich würde gut sagen, zu 95, vielleicht sogar zu 98% der gleiche Film, ja. Also die Geschichte, die Dramaturgie, also die Geschichte können wir ja nochmal kurz umreißen, also es geht ja um, spielt im, wie man mir mal sagte, im antiken Polynesien in der Zeit und da lebt eben Vaiana, die ist die Tochter des Häuptlings auf einer Insel und die haben auch ein Motto auf der Insel, die verlassen die Insel nicht, also sie sind, nennen wir es mal konservativ und wollen nicht großartig irgendwas entdecken und irgendwann kommt dann so eine dunkle Bedrohung auf die Insel, die das Resultat davon ist, dass vor vielen tausend Jahren der Halbgott Maui das Herz von Taifiti geklaut hat. Das ist ein, ja, wie soll man das sagen, ein ominöses Gestein, das von der Insel eben geklaut wurde. Und Taifiti ist quasi so die Insel des Lebens, ne? Und wenn die weg ist, dann wird das Böse, dann zerfällt alles, ne? Genau. Und dann macht sich Vaiana eben wirklich auf den Weg, auf das große Abenteuer, erstmal diesen Maui zu finden und dann eben das Herz von Taifiti zurückzubringen. Ja. Also im Prinzip, also es ist auch wirklich die gleiche Handlung. Also wer den ersten Film schon mal gesehen hat, der weiß auch genau, was da passiert. Ja. Und ja, wie gesagt, Geschichte ist gleich, die Dramaturgie ist gleich, alle großen Momente sind gleich. Also da wurde fast alles aus dem Original übernommen, auch bildlich viel. Also man hat wirklich zum Teil das Gefühl, der erste Film, der Animationsfilm war das Storyboard jetzt für den Live-Action-Film. Ja, das wurde Szene für Szene so nachgebaut. Also es gibt minimale Änderungen im Dialog, ein bisschen bildlich ganz, ganz leicht verändert bei ein paar Szenen, aber Ja, dann gibt es eben noch, also bei Maui hat man noch so eine Nuance reingebracht, dass er noch selbstverliebter ist. Ja, also hier gespielt von Dwayne Johnson, der ja auch schon den natürlich Maui gesprochen hat. Mhm. Und ja, das ist so gesehen jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, denn das Original, das war ja schon richtig gut erzählt, also sowohl visuell als auch dramaturgisch und natürlich auch mit den Songs und allem, macht so gesehen Spaß. Also die Geschichte funktioniert, wie sie beim ersten Film funktioniert hat, und ja, da macht auch das Live-Action-Remake, also was, glaube ich, die Stärke des Live-Action-Remakes ist, sind jetzt die beiden Hauptdarsteller, also die beiden HauptdarstellerInnen, also Dwayne Johnson und hilf mir mal, ihr Nachname ist Lagereier, das ist nämlich, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lagereier.
Soll ich dir wieder helfen?
Ganz schön. Das ist nämlich die Tochter von Jay Lagereier, falls man das wirklich so ausspricht, ich hoffe es, ja. der in Star Wars den Captain Typho, heißt er, glaube ich, gespielt hat.
Ah, okay,
alright. Deswegen kam mir der Name auch immer so bekannt vor, aber mir fällt jetzt leider ihr Vorname nicht mehr ein.
Ja. Catherine Lagereier. Das genau, kann man und tatsächlich ja auch, also zumindest Australien ist ihr Geburtsort.
Ah ja.
Ne? Also
genau, ja. Aber die hat, glaube ich, die Wurzeln hier, ja, also ja. Natürlich auch die samoanischen Wurzeln, glaube ich, wie bei Dwayne Johnson. Mhm. Ja, und was kann man dazu jetzt noch sagen? Also die beiden haben eben ein gutes, also die haben viel Präsenz im Film. Die haben, also ich finde, eine gute Dynamik. Man muss natürlich sagen, was manchmal befremdlich wirkt, ist, ne, ich meine, man muss immer bedenken, Animationsfilme haben ja auch einen eigenen visuellen Stil und auch eine eigene, also mit den Dialogen funktionieren ja auf einer eigenen Ebene. Und ein paar Sachen, die da jetzt quasi aus dem Animationsfilm 1:1 übernommen wurden, die wirken dann in der Realität ein bisschen aufgesetzt oder unrealistisch, ne? Also wenn auch zu viel verbalisiert wird oder bestimmte, sagen wir mal, Gestiken und Mimiken komisch, also ist dann nicht so, wirkt dann manchmal wirklich ein bisschen cartoonisch, ja, nennen wir es mal. Ja. Also ich sag mal so. Das ist so ein bisschen Zwiespalt jetzt. Also wer den ersten Film nicht kennt, der wird den angucken und dem wird er, glaube ich, auch gefallen. Ich würde trotzdem eigentlich jeden, wenn man jetzt die Wahl hätte, den Animationsfilm empfehlen. Wer den Animationsfilm kennt, der wird da jetzt auch Spaß haben, aber natürlich auch seine Längen spüren. Also bei mir war es zum Beispiel im dritten Akt so, wenn du wirklich den Klimax des Films schon kennst, dann wartest du wirklich so die ersten 20 Minuten vom Klimax so, ja, jetzt mach doch mal weiter, ich weiß doch jetzt, was passiert. Ja. Aber man kann natürlich das auch so sehen, dass man da reingeht und sich fragt, wie haben die das denn jetzt in der realen Version umgesetzt? Also die Momente, die wirklich schon im Animationsfilm gut funktioniert haben, wie ist das jetzt im Realfilm? Ja, ist ganz so gesehen ganz gut gemacht. Und ich denke mal, wenn man jetzt, sag ich mal, Altersspanne 6 bis 14, wer sich das anguckt, der wird da wird schon einen riesen Spaß haben. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn in 3D geguckt. Das 3D war eigentlich dann auch ganz, ganz passabel, muss ich sagen. Also kann man jetzt eigentlich wenig meckern. Es ist ein Sommerfilm, er kann Spaß machen, er hat nur eben wirklich gar keine eigene Identität. Also es ist einfach Vaiana 1.1.
Nochmal, ja. Es bleibt die Frage der Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens, aber offensichtlich zahlt es sich ja aus.
Ja, ich weiß es nicht. Also bis jetzt, irgendwas habe ich heute in der Schlagzeile gelesen, der nächste Millionenflop für Disney. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es um den Film ging.
Es kann vieles sein, ja, genau. In der Tat. Aber wie gesagt, ne, nachdem Lilo und Stitch ja wirklich so irrsinnig erfolgreich war, beispielsweise, Vaiana kennen, glaube ich, auch viel mehr, glaube ich, als den originalen Lilo und Stitch. Und der war ja dann doch auch schon eine ganze Weile alt. Mal gucken, ob das jetzt wieder funktioniert. Läuft auf jeden Fall natürlich überall im Cineplex, im CineStar, in den Passagekinos, im Regina-Palast, teilweise eben auch in 3D und in Halle im Cinemax und im Prisma und natürlich auch im UCI. Ab dieser Woche zu sehen. Vaiana in den Kinos und ja, da stellt sich ja fast schon wieder die Frage, die sich fast schon nicht stellt, aber wer hat den gemacht? Thomas Keil?
Ja, genau, habe ich auch. Der war, glaube ich, es ist sein Regiedebüt und der war vorher hauptsächlich Produzent und Drehbuchautor.
Ah, und der hat schon zusammengearbeitet mit Lin-Manuel Miranda und hat The Heights und Hamilton gemacht, beispielsweise, für ihn. Und da passt das natürlich ganz gut, weil Miranda ja auch die Musik gemacht hatte von Vaiana.
Ja, stimmt, das wäre auch nochmal vielleicht ganz kurz erwähnt. Also die Musik, die ist gleich geblieben, die Songs, aber die haben noch ich finde, die haben jetzt noch eine etwas menschlichere Note gekriegt und nicht nur dieses wirklich pompöse, was bei Disney-Filmen dann so ein bisschen der Standard auch ist. Also wirkten da sehr viel menschlicher, die Lieder. Also war dann schon echt nicht schlecht gemacht.
Ja, na dann hören wir doch auch nochmal ein bisschen was Musik aus dem Soundtrack und sagen Dankeschön, lieber Oliver.
Bis, voll gerne.
Bis dann, ne? Ja. Also ich mache jetzt hier mal nichts auf Deutsch an. Ich versuch's, es ist aber, glaube ich, schwierig. Naja, gut. Ja. Also Olivia Forti hören wir dann jetzt hier quasi in der deutschen Fassung.
Morgen.
Was machen Sie noch da?
Ich hab da übernachtet.
Wieso haben Sie da übernachtet?
Weil ich da übernachten wollte.
Aha. Also ich konnte es nicht.
Da übernachten?
Nein. Was Sie machen? Findest du das so ein grausiger Beruf?
Was für Beruf?
Ja, wenn ich mir vorstelle, überall wo ich hinkomme, sind die Leute nur angefressen, wenn sie mir sehen. Wie halten Sie das aus, so viele negative Energien?
Könnt ihr einen Kaffee haben?
Ach so, ja. Entschuldigung. Schwarzbraun verlängert.
Leise.
Ich kann ihn auch still machen.
Danke.
Der Knochenmann.
Genau. Habe ich erkannt.
Ja. Ach, herrlich. Wunderbar. Wir sind damit bei weiteren
Filmstarts der Woche.
So ist es. Und ich weiß nicht, ich muss jedes Mal irgendwie dran denken, aber es hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wenn ich Virginia Woolf's Night and Day lese an Pride and Prejudice und Zombies. Mhm. Ja. Irgendwie. Aber es ist ja was ganz anderes.
Ja. Also,
vielleicht doch.
Also, wir haben hier Ilias Mbarek, Lily Allen und Timothy Spall in einem Film. Man würde nicht erwarten, dass diese Leute etwas gemeinsam hätten. Und wir haben es mit Edeltrash zu tun, würde ich sagen. Es ist ein Film aus dieser, Frauen im MINT-Berufen werden empowered in einem historischen Setting, Genre. Eine junge Frau versucht mit Astronomie, also das beruflich.
Das ist ihre Leidenschaft. Das ist ihre Leidenschaft, sich da mit den Sternbildern auseinanderzusetzen und auch das physikalisch einzuordnen, das astrophysische.
Genau, dass sie forschen darf, ja. Während 1910 der Halleysche Komet und Feminismus und Frauenwahlrecht nahen. Und in diesem Kontext bewegt sie sich. Und es gibt da Frisuren, die ganz offensichtlich mit einem Rot aus dem Supermarkt gefärbt sind. Es gibt wildeste Kostüme. Der Ton jeder Szene ist anders als der davor. Ist eine... barely coherent ist die Handlung, die dort reingeht. Eine Szene passiert nach der nächsten, aber es passiert immer was. Und ich kann nicht sagen, dass es ein guter Film ist, aber ich war unterhalten.
Ja, das muss ich auch sagen. Es waren irgendwie trotzdem alles aneinandergereihte Szenen und irgendwie so, klar, hingen die miteinander zusammen. Aber am Ende dachte ich, was habe ich mir eigentlich hier angeguckt? Also es war, ich wollte den mögen, weil mich generell so die Zeit interessiert und generell Kostümfilme so in mehr so im 1900, 1800, das finde ich eigentlich ganz nett. Aber irgendwie war es dann doch so ein bisschen, geht so.
Ja, man kriegt Frauenanzüge, man kriegt teilweise Dialoge von Virginia Woolf, man kriegt mit Hayley Bennett eine Hauptdarstellerin, die es auch durchaus tragen kann.
Ja.
Und von Slapstick bis Tragik ist alles dabei. Mhm. Es gibt so Oppenheimer-artige, das Universum tut sich auf, Sequenzen, die da reingeschnitten sind. Und es fühlt sich an, als wären das einfach mehrere Filme, die so,
ja.
Oder als wären
Charakter, alles ausprobiert.
Genau, als würden sich Charakter aus verschiedenen Filmen begegnen.
Genau. Ja, also nochmal kurz zur Einordnung, um was geht's? Es geht halt um eine junge Astronomin, die gerne ihren Beruf oder beziehungsweise auch studieren möchte. Aber die Problematik ist, dass zu der Zeit halt Frauen gar nicht studieren dürfen und am liebsten auch gar nichts machen dürfen, sondern einfach Hausfrau und Mutter und Ehefrau sind. So, und dann wird ihr dann auch noch ein netter Bekannter übergeholfen. Den mag sie zwar, aber heiraten so recht will sie den auch nicht. Und ja, alles so ein bisschen unselbstbestimmt und es geht einfach darum, dass sie ihre Selbstbestimmung selber haben möchte. Die Mutter nebenbei schreibt auch noch ein Buch und der Vater, der ist sowieso von allen überhaupt nicht angetan, der denkt sich, Mensch, können die ihren Platz hinter den Herd nicht jetzt mal bitte einnehmen? Also insgesamt fand ich auch den Vater von allen mit am unangenehmsten, also der kann ja nichts dafür, der Darsteller, aber der hat das schon richtig so gespielt, dass ich den einfach nur verachten wollte. Dieser Vater, der hat ja so so eine Haltung, so für seine Tochter so gar nicht da zu sein, dass er sich seinem Kind wünscht, dass es sich selbst verwirklicht, weil es eben nur eine Frau ist. Also es war der größte Zong ihres Daseins, dass sie einfach eine Frau geworden ist, ne? Für die Zeit. Das war einfach Mist. Da hat sie einfach wirklich die A-Karte gezogen, wenn du in der Zeit eigentlich was aus dem machen wolltest, hattest du Pech.
So ist es und es ist halt also
eine Romanverfilmung.
Ist eine Romanverfilmung. Ja. Keine gute Verfilmung dieses Romans. Ich glaube, dass unter den richtigen Bedingungen ist das ein Film, wo man wirklich gut unterhalten werden kann, wie man halt so von Edeltrash gut unterhalten sein kann. Oder sich auch. Ich glaube, man sollte mit der Attitüde reingehen, dass man diesen Film selber nicht ganz ernst nimmt, sondern auch bereit ist, sich über die Inkonsistenzen lustig zu machen. Dann ist er einer, es wird unterhaltsamer, als wenn man jetzt erwartet, dass man groß bewegt wird.
Das stimmt. Also es ist schon ein bisschen. Also ich habe jetzt den Kanon von Virginia Woolf nicht auf dem Plan. Hast du da was von ihr gelesen?
Ja, das Buch unter anderem.
Hast du tatsächlich schon weit im Voraus oder?
Vor Jahren.
Vor Jahren, genau. Und von den ganzen Büchern, wie ich gelesen habe, ist das so ein ungewöhnlicheres von der Storyline von ihr. Es ist schon eher, geht schon eher in die Stolz- und Vorurteil-Regency-Richtung. Aber die Umsetzung ist halt fraglich. Also hätte man, denke ich, durchaus besser machen können. Was mich auch extrem gestört hat, war die musikalische Untermalung.
Ja, das sind die Soundtrack.
Das ist einfach mal. Aber wenn
die Leute das bei Marty Supreme tolerieren, müssen wir das doch hier machen.
Ja, aber ich fand, es hat mich so wie der Zweitversuch wie bei Wuthering Heights erinnert. Ja. So, jetzt, ach komm, da hauen wir jetzt mal so einen kleinen Synthie-Pop drüber. Und dann hieß es, passt hier gar nicht. Die hätten doch auch Streichers gut getan oder irgendwas. Irgendwas Instrumentales, irgendwas, was zu der Zeit passt, aber doch nicht so eine Popmusik.
Nichts passt zueinander in diesem Film.
Gar nichts.
Und Wuthering Heights ist natürlich der bessere Edeltrash dieses Jahr. Ja. Wenn ihr irgendwie so einen Sektabend machen wollt, dann ist Virginia Woolf's Night and Day ein Film, der euch bei euren Gesprächen nicht wirklich stört. Und ich.
Elias Mbarek darf mitspielen.
Genau, Jumpscare.
Ja, also es ist. Für die Tatsache, dass es ja auch um Suffragettes geht oder Suffragetten und die Selbstbestimmung der Frau und wie sie eben durchsetzen möchte, dass sie eben Astronomie studieren möchte, weil eigentlich nur Männer studieren dürfen. So, um das mal einzuschätzen, wie die Zeit früher war und ein Bild von der damaligen Haltung gegenüber Frauen zu bekommen, ist der, klar, frustrierend, aber schon, sagen wir mal,
adäquat,
ja.
Jawohl. Gibt es da Passage im Lux und auch im Regina? Könnt ihr euch ansehen.
Der Film zeigt gut, dass es Feminismus gibt und dass wir so langsam mal auch auf den Nenner
kommen. Gut, dass Frauen getragen.
Genau. Hab heute eine Hose an. Haha.
Ja, und dann gibt es noch ein wenig anderes zu sehen in den Kinos. Sehr gerne gesehen hätte ich auf jeden Fall auf zwei Rädern. Leider Gottes, Matthias Mikius hat diesen Film gedreht. Es ist ein Dokumentarfilm, aber ein dokumentarischer Spielfilm. Matthias Mikius hat seinen Sohn verloren, der auf eine Reise gegangen ist mit seinem Fahrrad und bis nach Istanbul radeln wollte und dabei ums Leben gekommen ist. Und der Regisseur Matthias gemeinsam mit Philipp, seinem besten Freund, begeben sich auf die gleiche Reise, um auf Spurensuche zu gehen. Zum einen herauszufinden, was passiert ist, aber auch zu sehen, was er gesehen hat. Und das ist sehr berührend, wie gesagt, teilweise auch inszeniert, aber hauptsächlich dokumentarisch. Es ist eine sehr interessante Mischung, die wohl auch wirklich sehr gut aufgeht. Ich hätte ihn wirklich gerne gesehen, auch als Fahrradliebhaber. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die deutsche Fassung angefangen und aufgehört. Gerade bei Dokumentarfilmen, die durchsynchronisiert sind quasi, ist es immer wieder schwierig in Deutschland, finde ich, da das richtige Maß zu finden. Und es hört sich einfach so unecht an. Es klingt wirklich falsch. Mhm. Und ich konnte das nicht. Es tut mir leid. Ihr könnt es selbst versuchen. Der Film läuft nicht in der Originalfassung in den Leipziger Kinos. Deswegen also nur Passagekino und Schauburg für euch als Möglichkeit, den Film in der deutschen Fassung zu schauen. Ich hoffe mal, dass der noch nachgespielt wird und es dann da auch eine französische Originalfassung gibt. Ich würde ihn mir sehr gerne angucken. Vielleicht wird sonst ein Fall für unsere Sofaecke, wenn er dann auf Scheibe kommt. Im Puschkino in Halle habt ihr auch die Möglichkeit, auf zwei Rädern zu sehen. A Bicyclette, der französische Semidokumentarfilm von Matthias Mikus. Ja, liebe Jasmin, auch ein Film, auf den ich wirklich sehr gespannt bin, weil ich auch hier am Abbas immer sehr, sehr gerne sehe, muss ich sagen. Und der vielleicht ein bisschen besser war als Virginia Woolf's Night and Day mit leiser Stimme.
Ja, durchaus war der besser und ich habe ihn auf Französisch und Arabisch mit Untertiteln gesehen.
So gehört sich das.
In der Tat, mit leiser Stimme spielt in Tunesien, wo Lilia, die in Paris mit ihrer Freundin zusammenlebt, auftaucht, weil ihr Onkel verstorben ist und sie eben dort so bei der traditionellen Beerdigung und Totenwache und all dem mitmachen möchte. Und ihre Familie ist Queerness gegenüber nicht offen, was noch einmal deutlicher wird, als sich herausstellt, dass der Onkel schwul war und unter verdächtigen Umständen gestorben ist, die Polizei aber überhaupt nicht ernst nimmt, weil er schwul war und das wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. Herzinfarkt beim Sexakt ist, was die Polizei ihnen so nahelegt, während sie da trauern und offensichtlich spöttisch. Und dann entscheidet sie sich eben mehr über das Leben ihres Onkels und auch seinen Tod herauszufinden, indem sie sich in die queere Szene der tunesischen Stadt, in der sie sich befindet, begibt. Das Ganze wird verkompliziert, dass ihre Lebensgefährtin Alice auch in der Stadt ist, im Hotel sich eingemietet hat und Zeit mit ihr verbringen möchte, während sie halt total gehemmt ist und Angst hat, geoutet zu werden vor ihrer Familie und Alice das in ihren so westeuropäischen weißen Privilegien nicht so richtig wahrnimmt, welche Grenzen sie da überschreitet und welche Risiken sie eingeht. Und so ist Lilia da zwischen ihrer Familie, der Gesellschaft und ihrer Beziehung in einer Drucksituation. Das entwickelt sich fast so ein bisschen wie ein Neo-Noir, dass sie eben ja in diese Geheimnisse hineinsticht, das Unsagbare erforscht und so dass da eben eine Art Krimi-Handlung aufgebaut wird, ohne dass es wirklich nur Dunnet ist, sondern mehr das Thema der Geheimnisse, die eben Leute, die in einer Gesellschaft, die Queerness gegenüber gar nicht offen ist, leben müssen, in den Mittelpunkt rückt. Das Ganze ist teilweise gut, teilweise mittelmäßig gespielt. Man merkt da wirklich auch ein Gefälle zwischen den Schauspielenden. Ea Butera, die Hauptdarstellerin, oder hier am Abbas, kann man gar nichts vorwerfen, aber es sind auch so Semi-Laien-Darstellende da oder welche, die, wo ich das Gefühl habe, dass sie es nicht so richtig gefühlt haben mit der mit diesem Film und das nimmt dem leider ein bisschen so das, was es zur Vollendung gebracht hätte. Von den Rezensionen, die ich gesehen habe, sind halt Leute, die selber Bezüge zu Tunesien haben, von dem Film relativ begeistert. Also die fühlen sich da repräsentiert in der Queerness ihrer Gesellschaft und das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass der Film einen Ton getroffen hat und eine Repräsentanz schafft und umso interessierter war ich mir eben auch das anzugucken und diese Lebenswelt kennenzulernen. Also wer Lust hat auf queeres Drama in einer arabischen Kultur, der ist mit leiser Stimme gut beraten.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Werde den auch noch nachholen. Mit leiser Stimme könnt ihr ab dieser Woche auf jeden Fall in den Leipziger Kinos sehen. Passage gibt es ihn dort in der Originalfassung täglich um 21 Uhr. Und dann haben wir noch zwei weitere Filmstarts. Zum einen Wise Women von Nicole Scherk, ein österreichischer Dokumentarfilm, der die wichtige Arbeit von Hebammen zeigt. Fünf Hebammen werden hier begleitet in der Schauburg, in den Passage-Kinos. Könnt ihr Wise Women sehen ab dieser Woche. Und dann haben wir noch einen weiteren Eintrag für die von Robert vor allen Dingen sehr geliebte Variante Kinder in einer Familie mit Problemen, also mit finanziellen Problemen, müssen irgendwie den Tag retten, mehr oder weniger. Wir hatten das in der Vergangenheit schon mal öfters. Und hier ist es jetzt diesmal Plitsch Platsch Forever. Und zwar geht es hier um Kinder, die ein Freibad retten sollen und wollen. Läuft im Passage-Kinos ab dieser Woche. Schweizer Film von Natascha Beller.
Den würde ich nachholen. Dann okay, berichte ich dann nächste Woche davon. Ja, klingt niedlich.
Macht das. Viel Spaß und sicherlich sehr erfrischend bei dem Wetter.
Auf alle Fälle.
Wie auch sowieso ein Kinobesuch immer sehr erfrischend ist, bei höheren Temperaturen, macht das, geht dahin oder ja, macht es euch gemütlich zu Hause und schaut auf der Sofaecke. Da gibt es gleich noch ein bisschen was für euch. Vorher noch mal ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Evil Dead Burn.
Genau, da ist die Musik auch wieder zu Ende. Wir sind wieder im Studio.
Ich hatte ganz doll Angst.
Du hast ganz doll Angst gehabt. Ja. So. Und jetzt ist der Lars auch schon wieder weg. Jetzt müsst ihr hier mit dem Flo vorlieb nehmen. Und wir gehen natürlich direkt über in die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Denn da haben wir natürlich auch noch was gesehen. Ich habe mir den Body Odyssey angesehen. Ein kleiner, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt nochmal nachgucken, aus welchem Land. Eine italienisch- und schweizerische Koproduktion. Ja, mit, wo es um Bodybuilder geht und was da kaputte Körperbilder machen mit in dem Fall einer weiblichen Bodybuilderin, wie sie unter irgendwelchem Schönheitsdruck leidet. Und ich hatte schon Bock, also ich meine, allein das Menü ist einfach ein Uterus, der Bizeps hat und Eierstöcke hält in gefühlt dicken Händen und Armen. Ja, farblich orientiert sich irgendwie auch das Plakat gefühlt am letzten Cronenberg-Film, Crimes of the Future. Und ich finde auch, Interior-Design-mäßig ist auch der ganze Film gerade zu Beginn sehr in so kaltem Beton, Brutalismus in Architektur gehalten und wirkte auf mich so, als hätten da auch jemand tatsächlich einfach das gesehen und gedacht, das machen wir nochmal so ein bisschen.
Ach, kanadischer Brutalismus, das haben wir auch in der Schweiz.
Genau. Und ich fand es auch nicht ganz uninteressant. Aber wie ihr vielleicht merkt, versuche ich schon drumherum zu eiern, so richtig überzeugt hat es mich auch nicht. Weil du hast halt, also ich meine, klar, es ist cool, du hast einen Film über Bodybuilder und wie die gestörte Körperbeziehungen haben, weil in dem Film spricht ihr Körper literally mit ihr. Sagt ihr halt, was sie tun sollen. Sie wohnt auch an einem See, wo man irgendwann dann kommt, so dass der vielleicht auch vergiftet ist oder irgendwas, ist da nicht so ganz koscher. Und ich meine, es ist schon von Vorteil, dass diese ganzen, gerade auch alternden Bodybuilder, die teilweise dann wieder im Film sind, dass das alles echte Bodybuilder sind. Mhm. Dass die auch die entsprechenden Physis haben und den Körper dafür und sowas. Aber gleichzeitig können die halt nicht unbedingt Schauspielern. Und das Problem ist, dass die Leute drumherum jetzt auch nicht die krassesten Schauspieler sind. Also du hast dann als Coach, als Obsessive Partner / Coach Julian Sands, dem man zumindest schon mal den Namen gehört hat, aber jetzt auch nicht, glaube ich, dafür bekannt ist, dass er der krasseste Schauspieler ist und irgendwie A-Rieger oder sowas. Und ja, irgendwie hat das so ein bisschen gewibt, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist viel verschwendetes Potenzial einfach drin. Das hätte einfach alles nochmal eine ganze Ecke besser sein können. Komplett abraten würde ich jetzt aber auch nicht, weil ich finde es schon einen ganz interessanten Eintrag in so einem, so ein Film, der nochmal rüberbringt, wie potenziell so, was für eine schlimme Körperdysmorphie gewisse Menschen einfach haben und was da irgendwie los ist. Dieses ganze Verhältnis zum eigenen Körper und gerade bei so Bodybuilding-Leuten, wie krass das einfach ist. Aber wie gesagt, am Ende plätschert es doch irgendwie nur vor sich hin. Aber es hat tatsächlich zum Glück, es hat auch einen relativ soliden atmosphärischen Score, der auch sehr anxiety-inducing ist einfach, also der einem sehr nervös auch machen kann. Es gibt immer wieder so Stellen, wo man es wirklich so körperlich auch spürt und hat doch ein, zwei Visuals, die schon auch sehr, sehr geile Bilder sind. Einfach. Mhm. Also da gibt es schon auch ein paar Szenen mit ihr, die einem doch auch irgendwie im Kopf bleiben. Ja. Das dazu. Und dann haben wir Verlosungsmaterial bekommen. Ja. Achso, Body Odyssey erschien bei Donaufilm tatsächlich. Ha, ja. Kurz hinterher schieben, verzeiht mir. Dann haben wir von Turbine Verlosungsmaterial bekommen zu Hexen bis aufs Blut gequält, das UHD-Mediabook. Und wollen euch den nochmal ans Herz legen.
Wollen wir das machen, wenn Robert dabei ist? Oder?
Ja, dann muss Robert einfach wieder reinkommen, der hört uns vielleicht einfach.
Da ist er. Oh.
So, da kommt er nämlich direkt rein. Er hat das Wort Hexen gehört.
Magische Beschwörung hier.
Ich dachte, das reden wir nächste Woche, weil ich den noch gucken muss.
Dann machen wir jetzt L.
Dann machen wir jetzt L. Das habt ihr dann
gesehen. Ich muss den noch nachholen, damit wir so richtig krass drüber. Ja,
gut, dann machen wir nächste
Woche.
Nächste Woche gibt es Hexen-Special und jetzt reden wir über die 90er Jahre.
Ja.
Dann erzählt mal.
Ja, also ihr kennt ja bestimmt alle noch Natürlich Blond. Also wenn das an euch vorbeigegangen ist, dann kann ich das auch nicht ganz so nachvollziehen mit, was wie bitte?
Fünf-Sterne-Film?
Absoluter Fünf-Sterne-Film von 4 Sternen. Also richtig super Film. Das ist so ein Film, den gucke ich mir.
Also du meinst 9 von 11 oder so?
Genau. Ja. Was? Das ist ein Film, den gucke ich mir jedes Jahr an, weil ich den super finde. Das ist absolutes Female Empowerment für mich.
Es hammermäßig. Ist wirklich, ist Fun-Klassiker.
Ja. Und wenn ihr wissen wollt, was hat Elle eigentlich, bevor sie zur Harvard University gegangen ist, gemacht und hatte sie da auch schon so eine Probleme im Leben, dann ist jetzt die neue Prime-Serie Elle, die seit letzter Woche Mittwoch gestartet ist, genau das Richtige für euch. Denn da geht es um Elle als 16-jähriges, kleines, süßes Schulmädchen.
Genau, und sie muss von Kalifornien nach Seattle ziehen und begibt sich damit auch an den Handlungsort eines anderen Jugendfilm-Klassikers, nämlich 10 Dinge, die ich an dir hasse, die, was ja dasselbe Setting ist. Und wir kriegen hier halt auch wieder so diese, wir trauen uns nicht richtig Riot Girl-Musik zu spielen, aber wir machen schon so diese Seattle-Frauen-Empowerment-Szene irgendwie mit anderem Hintergrund. Es gibt mit einer der Freundinnen, die sie in ihrer Klasse findet, einen offen lesbischen Charakter, die halt auch so dieses 90er-Jahre-Riot-Girl Dekor halt präsentiert. Also da kriegen wir schon etwas Seattle-Stimmung und ich finde, es ist jetzt nicht von der Qualität mit dem Film so vergleichbar und setzt sich natürlich auch hohe Maßstäbe, dass es sich so spezifisch reinbringt, aber als ein nostalgisches Prequel, wenn man Lust hat, ein bisschen mehr in der Welt zu leben, absolut brauchbar.
Genau, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Sendung. Die guckt sich sehr gut weg. Es sind richtig niedliche Szenen, auch richtig gute Gags. Also was eben so dieses Grunge, Barbie Clash, die Welten stoßen aufeinander und die Gags dazu sind einfach klasse. Und also was ich richtig gut fand war, Elle, du kannst alles schaffen. Du hast es auch geschafft, mit deinen Acrylnägeln eine Fanta-Dose aufzumachen. Spitzenmäßig. Also wenn so ein Gag bei euch zündet, dann ist die Serie absolut was für euch. Und darüber hinaus gibt es auch noch viel bessere Gags. Was mir richtig gut an der Serie ist, auch wieder gefällt und was mir eben auch an diesem Elle-Charakter gefällt, ist, dass sie einfach auch eine Sympathieträgerin ist. Die ist in keinster Form irgendwie so eine unangenehme, negative Zicke oder so, ist einfach ein herzensguter Mensch, die einfach mit ihrer Freundlichkeit so auch einfach dadurch bei anderen punkten will, ohne dass sie sich irgendwie selber in den Vordergrund spielt. Also den Eindruck habe ich bei ihr eigentlich so ziemlich nie.
Ja, richtig. Wird ja auch hier von Lexi Mindtree mit einer jetzt nicht so super bekannten Schauspielerin besetzt, aber die verkörpert die Figur schon, schon kann die
Mimik
ausfüllen.
Und so, was man so aus dem Originalfilm eben kennt, eben so die Zitate, da gibt es schon sehr viele Parallelen so. Und also es ist wirklich richtig, richtig gut von ihr dargestellt. Und man muss auch die Mutter und den Vater hervorheben, aber sogar schon die Mutter, die auch quasi so eine Nebenstory in der Serie hat. Also die Mutter, die kriegt dann so eine kleine Aufgabe, so einen Imagefilm über ihre Tochter zu drehen. Da blüht die richtig auf mit Schneiden und Regisseurin und sich da richtig reinhängen. Und dann merkt eben auch die Mutter, die möchte auch eigentlich sich da so verwirklichen und richtig, richtig schön gemacht auch.
Ja, und wie auch bei den Filmen, die Kernbotschaft, dass Kompetenz und Femininität eben nicht im Widerspruch zueinander stehen und genauso wenig Kompetenz und Menschenfreundlichkeit. Und das sind doch Botschaften, die wir in einer Welt von Tech-Bros alle mal gebrauchen können.
Absolut. Und für auch Hundefreunde ist hier alles wieder in den Vollen geschöpft worden. Also Brutus oder Bruiser im Englischen ist auch wieder mit dabei, aber eben auch noch als kleiner Welpe. Und da geht mir das Herz auf, wenn Bruiser einfach farblich und outfittechnisch zu Elle passt. Wenn sie ihr Chanel-Kostümchen anhat und Bruiser hat da das passende Halsband dazu, dann finde ich das total niedlich und das trifft bei mir einen Spot.
Ja, ich fand es auch einfach gut. Ach, was die vorgeschrieben, wir casten jetzt einen Welpen für diesen
Hund. Ja, genau. Richtig, richtig gut. Also wer gern Woods, L sehen möchte, wie sie früher als Kind war, der ist hier absolut richtig aufgehoben. Also auch wenn ich so mit Leuten drüber spreche, die haben auch alle gesagt, die haben den gesehen und hat den gut gefallen. Das guckt sich einfach weg, sind 8 Folgen und die sind schnell intus. Du guckst so skeptisch.
Ich gucke überhaupt nicht skeptisch, ich bin einfach nur, das ist... Ihr scheint sehr viel Spaß zu haben, das freut mich.
Ja, also ich kann dir wirklich wärmstens ins Herz legen, erstmal den Film zu gucken. Der macht einfach Spaß und dann guckst du dir die Vorgeschichte an. Wenn dir der Film gefällt dir eigentlich die Serie. Ich verstehe auch nicht, warum der so wenig gute Punkte hat. Also der hat jetzt nur 6,9. Das finde ich gar nicht. Ich fand das eigentlich durchaus solide.
Es gibt Leute, die mit Femmes oder allgemein mit Frau als Hauptfiguren überfordert sind.
Ihnen hat die noch Pink an. Was soll das denn?
Genau, das ist das, ja.
Das muss man auch sagen. Also die Klamotten, die sind richtig, richtig. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder modern ist, dass die Sachen einfach von jetzt benutzen oder ob die wirklich in der Klamottenkiste gegraben haben und dann so die ganzen alten Sachen aus 94 rausgeholt haben
da vom Gucci. Da sind schon 90er-Kollektionen drin.
Auf jeden Fall. Also auch wer Spaß mit Mode hat, der ist auch hier sehr gut aufgehoben. Also ich habe da sehr viel Inspo bekommen und ich habe auch wieder Lust, blonder zu werden.
Demnächst Aki also in sehr, sehr blond und ganz viel Pink.
Auf jeden Fall.
Wunderbar, dann guckt da rein. So, bevor wir jetzt irgendwie hier ins Ende der Sendung kommen, muss nochmal ein Song gespielt werden, denn Bonnie Tyler ist gestorben. Mhm. Und deswegen traurige Anlässe, aber gute Musik. Ich habe hier einfach mal Holding Out for a Hero mitgebracht.
Grüße gehen nach oben.
So oder so ähnlich. Viel Spaß. So, das war Bonnie Tyler mit Holding Out for a Hero. Und wir sind fast am Ende der Sendung angekommen, aber auch nur fast, denn wie ihr wisst, fehlt noch was, und zwar das
Filmriss Filmquiz.
Letzte Woche hatten das, glaube ich, gar nicht so viele mitbekommen. Da gab es Asphalt Cowboy mit Ich laufe hier, I'm walking here, in der deutschen Variante. Und diese Woche haben wir das hier für euch mitgebracht.
Wir haben ein paar Fragen.
Sie wollten Failsafe aktivieren.
Die Suits wollten das. Ich wusste natürlich, dass das ohne Kontrolle über ihren Quellcode unmöglich ist.
Und warum haben die Suits sie nicht eliminiert?
Ganz einfach, ich kenne dieses System. Ich kenne die menschliche Spezies. Und ich kenne euch. Im Moment habt ihr Oberwasser nach eurer Aktion. Und zu Recht, es war ein Sieg, bravo. Und jetzt? Wollt ihr einen Deal aushandeln? Seid ihr deshalb hier? Ihr glaubt, ihr habt alle Asse in der Hand, weil ihr in dieser Welt machen könnt, was ihr wollt. Und ich sage, versucht es. Baut sie um. Tobt euch nur aus. Malt Regenbogen an den Himmel. Aber ich sag euch eins. Der Herdenmensch, der geht nirgendwo hin. Der mag meine Welt. Der will dieses sentimentale Zeug nicht. Der will keine Freiheit oder Selbstbestimmung. Der will vielmehr kontrolliert werden. Der wiegt sich viel lieber in Sicherheit. Das heißt für euch zwei, zurück in eure Pots. Bewusstlos und allein. So wie die Masse.
Genau, und wenn ihr wisst, was das war, dann
schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es diese Woche Freikarten für Evil Dead Burn. Für Vaiana gibt es Strandtaschen und Scrunchies. Wir haben von Weltkino Pillion Blu-rays und DVDs zur Verfügung gestellt bekommen, und von Gelbe Briefe gibt es auch die Heimkino-Veröffentlichung von Alamod. Und das
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax,
ist damit auch wieder zu Ende für diese Woche. Ich sage danke an Lars, der war da, ist jetzt im Kino. Jasmin, sag auf Wiedersehen.
Bye bye.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Danke, Aki.
Tschüssikowski.
Robert hört ja gleich noch weiter. Tschüss, Robert.
Ja, wir sehen uns in der Hölle.
Jawohl. Ich bin der Flo und sag auch Tschüsseldorf.